Hallo und herzlich willkommen beim RMS-Podcast Unerhört Kreativ. Eine Podcast-Reihe, die dem Thema Kreativität auf den Grund gehen möchte. Und wenn ich sage, wir machen das, meine ich mich. Mein Name ist Wolfgang Walluch, ich bin Radiomoderator. Und meine Kollegin Jeannie Lampel, sie ist Radiomoderatorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Influencerin, sie ist Komikerin. Ich weiß nicht, was sie noch alles ist. Ich sage einfach herzlich willkommen, Jeannie.
Hallo. Und unser heutiger Gast sagt über sich: Mich hat ein Bacillus befallen, nein, ein Virus, der bis heute nicht zu kurieren ist. Im Gegenteil, der arbeitet in mir ganz fürchterlich und bringt mich dazu, Bücher zu leben. Lois Lammerhuber ist ein Tausendsasser. Er arbeitet als Fotograf, als Verleger, als Kurator und als Ausstellungsmacher. Als Autodidakt begann er, seine Neigung zur Fotografie auf einer Reise entlang der Panamerikaner zu entdecken. Er arbeitet mit der Zeitschrift Geo zusammen, für die er seit 1994 bis 2020 für die Rubrik Österreich verantwortlich war und in der er an die 400 seiner Reportagen veröffentlicht wurden. Für sein Arbeiten wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wie beispielsweise dreimal dem Graphis Photo Award für die jeweils weltbeste Reportage des Jahres. 2014 erhielt er das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erste Klasse. Als Verleger betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Silvia seit 1997 die Edition Lammerhuber, die mit den weltbesten Fotografen zusammenarbeitet und geradezu mit Preisen überhäuft wird. Die Buchkategorie des New York Art Directors Club beschert dem Verlag jeweils 4 Cubes. Als Kurator ist er weltweit tätig. Seit 2018 verantwortet er das größte Fotofestival Europas, Festival La Gazillie Baden Foto, das jährlich von 300.000 Fotobegeisterten besucht wird. Und am 10. September eröffnet unter seiner Intendanz das Festival Open Your Eyes in Zürich, das sich mit 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN beschäftigt. Herr Lammerhuber, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen. Es ist mir eine große Ehre, da zu sein.
Die Ehre ist ganz bei uns. Also da reden wir wirklich mit einem Kapazunder. Aber was ich zuallererst wissen möchte ist, warst du heute schon kreativ und wenn ja, wie?
Gezwungenermaßen. In der Gegend, wo wir uns treffen, also in der Zirkusgasse in Wien, in diesem wunderbaren Treehouse-Studios, gibt es so gut wie keine Parkplätze.
Okay.
Ich bin zufällig mal rechtzeitig weggefahren und gekurvt und siehe da, plötzlich entdecke ich eine große Parklücke, 3-4 Autos groß. Mhm. Und denke mir, wie gibt's das? Und ausnahmsweise war ich schon wach genug um diese Zeit, um auch zu lesen, was beim Halteverbot steht. Und es ist eine Denksportaufgabe gewesen. Montag und Mittwoch von 10 bis 12 nur Ladezone.
Okay.
Das heißt?
Also im Umkehrschluss, der Rest ist möglich. Hey, ich bin da. Also das fand ich schon ziemlich herausfordernd. Das war richtig challenging, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das in die Kategorie dessen, was wir hier diskutieren wollen, fällt. Aber es war zumindest die Kategorie Denksportaufgabe.
Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Frage an dich, was bedeutet denn Kreativität für dich?
Pah, diese Frage, die beschäftigt mich, seit ihr mich eingeladen habt. Und mein Hirn rotiert und es verliert sich in einer gewissen amorphen Situation.
Okay.
Es ist irgendwie alles und nichts. Es ist im Prinzip so groß wie unser Leben. Kreativität ist ein Modus, denke ich mir. Kreativität ist ja nicht immer da. Kreativität ist ja nicht ein Zustand, den ich von Geburt an lebe, sondern Kreativität ist ein Modus, ein Schalter, ein Durchgehen durch eine Scheidewand. Ich stelle mir das ein bisschen als Bild so vor, du bist Sänger in der Wiener Staatsoper. Mhm. Du gehst durch das Bühnentürl hinein und da drinnen, hinter dieser Scheidewand, herrschen völlig andere Lebensbedingungen. Und auf einmal entsteht diese Environment-Situation, die einem dazu befähigt, das Innerste in sich zu spüren, herauszuholen und dann womöglich in etwas zu gießen, was wir Kreativität nennen wollen.
Okay.
Per Definition, glaube ich, ist das natürlich nicht tauglich, aber irgendwo müssen wir halt dieses Gespräch ja beginnen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, sich's vorzustellen. Wie komme ich denn dazu, kreativ zu sein? Also ich will mir jetzt nicht eure Fragen selber stellen, aber...
Sonst werden wir arbeitslos.
Nein, da ist die Genie ja viel zu streng, wenn es um die Fragen geht.
Ja, aber betrachtest du dich selbst als Kreativen? Oder also sagst du, dass es Menschen gibt, die kreativ sind? Oder kann jeder kreativ sein? Ist das ein Talent, eine Gabe?
Ich glaube, grundsätzlich kann jeder sehr kreativ sein. Also ich komme ab und zu, auch in meinem fortgeschrittenen Alter, noch in Kindergärten. Und ich gehe dort jedes Mal raus, völlig geknickt, enttäuscht von mir. Also ich denke, ich habe mein ganzes Leben verschissen, wenn ich das sehe. Dieser Spiegel, diese unglaubliche Energie, die sich dort entrollt, diese frei sich entfaltende Kreativität im Sinn von, wir tun und lassen uns hineinfallen in diese Zeit, die jetzt vor mir liegt, in die nächste Sekunde, in die nächste Minute, und es entsteht irgendetwas, unter Anführungsstrichen, was wir natürlich von der Höhe unserer Bildungssituation als nicht ganz konform, regelkonform empfinden. Und das ist einmal so eine Abweichung. Und eine Abweichung könnte mal als Kreativität gedeutet werden. Und insgesamt, wenn man dort eine Stunde verbringt, dann sieht man so viel davon, so viel Unerwartetes, so viel an Impulsen, die mich schon neidig werden lassen. Und ich gehe da schon immer wieder raus und denke mir, ich habe es nicht so drauf, wie ich dachte.
Mhm.
Aber vielleicht habe ich mir im Schnitt etwas mehr herübergerettet aus der Kindheit wie der Durchschnitt der Bürger, weil die auch mit etwas anderem beschäftigt sind. Aber dieses Kreativsein per se, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess ohne Zweifel. Auch ein kleines Beispiel gefällig. Ich habe am Beginn meiner Karriere nicht nur fotografiert, sondern auch geschrieben. Das war so eine Nischengeschichte, also nur einmal Spesen für Chefredakteur hat das geheißen. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Zeit der Schreibmaschine, wo das weiße Blatt Papier eingespannt werden musste. Also rechts war der Aschenbecher, zwei Schachtel Zigaretten, eine Flasche Wein, das Glas gut gefüllt. Ich spanne das Blatt Papier ein und lehne mich zuerst einmal zurück und warte. Und warte, eine Zigarette, fünf Zigaretten, die erste Schachtel, ein Klobesuch, irgendeine Ausrede, um nicht auf dieses Blatt Papier reagieren zu müssen, aber irgendwann aus irgendeinem Impetus, den ich nicht beschreiben kann, das kann ich nicht beschreiben,
weiß
man das erste Wort plötzlich.
Okay.
Und hört man das erste Wort, kommt das zweite Wort, das dritte Wort, das vierte Wort und zwei Stunden später hat man ein Essay vor sich. Und genau genommen war das jetzt die Beschreibung eines kreativen Vorgangs, der eine Einleitung hat und am Ende auch eine Ausleitung und gleichzeitig so unglaublich intim und unteilbar ist wie ein Orgasmus möglicherweise.
Okay, das ist ein schöner Vergleich.
Nein. Jeder, mit der liebsten Frau, die du, oder mit dem liebsten Mann, mit dem du je geschlafen hast, da erlebst du etwas Gemeinsames. Glaubst du. Aber jeder erlebt es für sich alleine. Irgendwo ist da eine Unteilbarkeit und ich glaube, mit der Kreativität ist es auch so. Denn würde ich dir jetzt diesen Aufsatz, diesen Essay geben zum Lesen als ersten, dann liest du den und hast eine Meinung dazu, reflektierst und kommst natürlich zu einem Urteil, das aber mit der Genese überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das ist unteilbar, was ich vorher erlebt habe. Ich habe ja eine Reise durch meine Gedankenwelt unternommen. Ich bin ja geflogen, ich habe Menschen getroffen, ich habe mich mit jemandem unterhalten und habe das eben dann in Worte gekleidet. Oder so wie wir jetzt miteinander reden, Geschichten erzählen. Ich weiß ja nicht, was ich in 10 Sekunden sagen werde.
Ich habe auch keine Idee, aber ich habe eine Frage dazu, lieber Lois. Weil du hast angefangen mit deinem Karriereanfang. Und was die Zuhörer vielleicht nicht so genau wissen ist, du hast ja nicht als Fotograf oder Journalist angefangen, sondern als Programmierer. Und bei aller Liebe und Freundschaft, das klingt für mich nicht als der kreativste Beruf, den es so gibt. Ne? Was mich interessieren würde, was hat denn dich bewegt dazu, vom Programmierer sein, diesen Beruf aufzugeben und dann dich der Fotografie, den Journalismus auch zuzuwenden? War das sowas wie ein innerer Schaffenszwang, wo du gesagt hast, nein, da muss was raus, da gibt's mehr dahinter?
Also zuerst Einspruch, Herr Ehren. Programmieren, so wie es damals am Beginn der IT stattgefunden hat und heute dort, wo wirklich programmiert wird, natürlich auch weiterhin stattfindet, das ist ganz nahe an der Maschinensprache, also an der Dualität, Nullen und Einsen.
Ja.
Und knapp darüber, also Programmiersprachen sind ja im Prinzip nur Layers, die eine gewisse Bedienfreundlichkeit implizieren. Aber die Programmiersprachen, die ich damals lernen durfte, die hießen Assembler, Cobol, Fortran, die waren schon sehr, sehr nahe noch dran an diesen Nullen und Einsen.
Okay.
Das heißt, man musste wissen, was man tut und wirklich genau wissen. Und dazu braucht es viel an Kreativität. Auch da ein Beispiel gefällig. Ich kenne ein A4-Blatt, das wurde im CERN verfasst, also in Genf, dort wo die Weltmaschine steht, von einem gewissen Tim Berners-Lee, der Erfinder des Internet. Der ist eigentlich Physiker, wurde von seinem Chef aufgefordert, sich etwas zu überlegen. Wir haben so viele Mitarbeiter, die nicht in Genf zu Hause sind, wir brauchen irgendein Kommunikationssystem.
Ja.
Denk dir was aus. Und der hat ein sogenanntes Flussdiagramm auf einem A4-Zettel aufgezeichnet. Ich habe das einmal in Kopie gesehen. Das sind vielleicht 15 Kästchen, wo dann mit krakeliger Schrift was dabei steht. Und oben drüber steht noch etwas, nämlich die Reflexion seines Chefs, als er es ihm gezeigt hat. Der hat hingeschrieben, vague but exciting.
Okay.
Und hat ihm noch 2 Wochen gegeben, um es fertig zu machen, das blöde Internet. Also so viel zum Thema, wo beginnt das Ganze? Und ich glaube, dass diese Beschäftigung mit der Dualität ein gewisses Abstraktionsvermögen erfordert. Und ich glaube, du brauchst auch Abstraktionsfähigkeiten für Kreativsein. Wenn ich das jetzt auf Fotografie herunterbreche, dort, wo ich mich am relativ besten auskenne, bedeutet das nichts anderes, dass ich mir vorstelle, eine bewegliche Bühne vor mir zu haben, also den Sucher.
Mhm.
Und das schiebe ich so lange herum, bis ich ein Verhältnis von Flächen zu Linien vor mir habe, von dem ich denke, dass es sich mathematisch, geometrisch so ordnet, dass es Dritte auch verstehen. Und dann drücke ich ab.
Mich hat das immer schon interessiert, wie Fotografen denken. Oder ich meine, in dem Fall vielleicht denkst nur du so. Ich meine, ich weiß nicht, ob jeder Fotograf so vorgeht. Aber würdest du sagen, du bist immer kreativ? Also
nein.
Kannst du das abstellen, kreativ
ich
sein?
Ich will gar nicht kreativ sein immer, sondern ich will einfach, ich gehe durch viele Straßen stundenlang und sehe genauso wenig wie alle anderen.
Okay.
Würde ich aber durch dieselbe Straße gehen und habe einen Auftrag, dann sehe ich ganz anders. Erstens habe ich ein Werkzeug mit und dieses Werkzeug heißt Konzept. Das heißt, ich habe ein Auswahlkriterium. Und das ist nichts anderes wie ein Schalter, den ich einlege. Wenn wir sagen würden, wir machen eine Reportage über Marie-Hilfer-Straße 1 bis, oder Entschuldigung, Zirkusgasse 1, 1 bis, wie lange ist sie? 70, sagen wir mal. Und in dem Moment, wo ich durch diese Zirkusgasse mit diesem Konzept im Kopf durchgehe, beginne ich zu sehen. Also ein Startsignal passiert, ich lege einen Schalter um und dann beginne ich zu sehen. Und dazu passt etwas, was man vielleicht, das leite ich jetzt von der Fotografie als Leitsatz ab und kann es vielleicht auf die Kreativität grundsätzlich übertragen. Es gibt von Laszlo Moholy-Nagy, das ist ein ungarischer Fotokünstler gewesen, ist leider schon gestorben, und der hat den Satz geprägt, dass die Fotografie dazu da ist, das Sichtbare sichtbar zu machen. Und die Kreativität, würde ich jetzt meinen, könnte dazu da sein, das Denkbare denkbar zu machen. Also immer über die scheinbare Grenze den nächsten Schritt hinauszugehen. Denn das, was wir alle kennen, das ist Allgemeingut. Es geht immer um den nächsten Schritt bis hin zu genialen Menschen, zu denen ich mich sicher nicht zähle und nur gleich einmal um eine Abgrenzung.
Wir schon, das musst nicht du machen, Leute, das machen wir.
Ja, danke, aber es gibt, gerade wenn es ums Künstlerische geht, man wird, also das ist eine Etikettierung, viele Menschen werden als Künstler bezeichnet, aber es muss doch noch eine Ausdifferenzierung geben, sagen wir, zwischen Michelangelo und mir.
Okay, das lassen wir gelten. Aber was mich da in dem Zusammenhang interessiert ist, du bist ja auch als Kurator tätig, ja? Und was ich mir die Frage da stelle ist, kann man Kreativität bewerten? Gibt es da Kriterien? So einen Katalog? Weil das muss man ja dann schlussendlich auch machen. Oder muss machen. Es wird gemacht.
Das Beispiel hinkt leider, denn wenn du etwas kuratierst, hast du schon mit qualifizierten Arbeiten zu tun. Das heißt, du brauchst dir diese Grundsatzfrage nicht mehr stellen. Ich glaube, diese Grundsatzfrage stellt sich dann, wenn wir Neuland betreten. Wenn du etwas siehst, das du nicht kennst. Wir sind ja geprägt von abendländischer Kunstvorstellung. Das sind unsere Koordinaten, an denen orientieren wir uns, die Parametersetzungen. Aber indianische Kunst, chinesische Kunst, wenn so wären sie nicht die moderne Variante ist, die natürlich europäisch gesäugt ist, sondern wenn es wirklich etwas ist, was wir noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, auch da tun sich Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler, alle Menschen sehr schwer, wie gut ist das? Brechen wir es jetzt herunter auf ein Restaurant.
Ja.
Wir gehen essen und plötzlich finden wir auf der Speisekarte etwas, was keiner von uns gegessen hat. Und wir bestellen es. Dann findet genau diese Bewertung statt. Wie gut ist das? Wie kreativ ist es dann? Oder ja, kreativ ist, will ich jetzt mit Anführungsstrichen versehen. Wie gut ist etwas? Auf das läuft es ja hinaus. Wie brauchbar ist es? Und da gehört zuerst aus meiner Sicht einmal ein Lernprozess dazu. Wenn du jetzt kostest, dann haben deine Papillen etwas zu tun. Sie ergründen diesen neuen Geschmack für dich. Und vermutlich brauchst du 2, 3, 4 Gabelvoll, Löffelvoll, bis du dir eine Meinung bilden kannst. Ich kann mich noch gut erinnern, der erste Schluck Bier, der erste Schluck Wein. Beides trinke ich heute extrem gern, aber damals war das doch ein bisschen schräg.
Das war bei mir auch so. Ich glaube, das war bei allen so. Ist es manchmal für dich anstrengend, eigentlich kreativ zu sein? Sagst du, boah, ich brauche jetzt unbedingt mal eine Kreativpause? Oder kannst du ununterbrochen durchgehend kreativ sein?
Dieses Profil fällt dir ja gar nicht zu. Also dieses Anforderungsprofil gibt es im richtigen Leben ja nicht. Ich habe viele Herausforderungen zu meistern, aber ich weiß nicht, ob alle wirklich diesen Kriterien unterlegt werden können, dass es einer Kreativität erfordert, darauf einzugehen und zu reagieren. Ich glaube, da spielt dann viel Lebenserfahrung hinein und das ist dann schwer auszudifferenzieren. Für mich selber, wenn es um Analyse geht, weil du gesagt hast, kuratieren,
ja.
Ich denke dann gerne laut und bin in der Lage, auch in Sitzungen, in Gesprächen eine Meinung zu entwickeln. Die könnte man jetzt im entferntesten Sinne natürlich auch kreativ nennen, weil es ja eine Ableitung von gesichertem Territorium zu einer neuen Position darstellt. Ob das schon Kreativität ist, liebe Freunde? Ich meine, es gibt schon, schau, bei der Zeitschrift Geo, ich habe das heute erwähnt, wo meine kreative Heimat, wenn du willst, oder nein, korrekterweise meine journalistische Heimat ist.
Ja.
Dort gab es Kriterien dessen, was du dort tun sollst. Neben dem Satz von László Moholy-Nagy, den ich schon erwähnt habe, standen dort noch viele andere Sätze an den Wänden. Und einer davon, der ist auch so ein Killer. Das heißt, die Arbeit, die du mit nach Hause bringst, die darf so schlecht sein wie die beste bisher. Das heißt, eine ganz klare Aufforderung, den nächsten Schritt zu gehen, über diese rote Linie hinauszugehen. Oder aber ein richtig guter Fotograf ist jener, der in der Lage ist, aus Handicaps Gestaltungskriterien abzuleiten. Kleines Beispiel gefällig. Ich war, während Pudong aufgestellt wurde, also dieses neue Zentrum von Shanghai, also ein ganz gewichtiges Element in der Entwicklung von China, der wirtschaftlichen und auch wahrscheinlich sozialen und politischen Entwicklung Chinas, da war ich einige Jahre hintereinander immer dort, um das zu dokumentieren. Und beim ersten Mal, wie ich hingekommen bin, hat so Salzburger Schnüdelregensituation gegeben, also so Nieselregen. Und dann habe ich gedacht, der erste Tag, der tangiert ihn nicht besonders, der zweite auch noch nicht. Am dritten Tag beginnst du zu grübeln, was mache ich mit dem? Quälst deine Übersetzerin und den Fahrer und sagst, wie schaut es mit dem Wetterbericht aus? Und die sagen, die nächsten 14 Tage bleibt so.
Okay.
Dann weiß jeder, im Regen fotografieren ist herausfordernd. Überhaupt, wenn es sich um Baustellen handelt, wenn es sich um Stadtentwicklung handelt. Also das heißt, der Dreck wird noch größer, der Staub wird noch größer. Was tue ich denn? Und dann kommt schon sowas wie Kreativität ins Spiel, indem du zuerst einmal analysierst. Du schaust dir das alles an. Und irgendwann ist mir natürlich aufgefallen, dass diese zigtausenden Bauscheinwerfer, die in der Nacht diese Baustellen beleuchten, auch in den Himmel strahlen, also zur Wolkendecke, die natürlich relativ niedrig liegt und wie ein Reflektor wirkt. Jetzt hat aber Licht nicht eine Farbtemperatur, sondern unterschiedliche. Es gibt oranges, gelbes, weißes Licht. Und das kommt dann von oben zurückgespiegelt auf die ganze Stadt. Und das sieht aus wie ein psychedelischer Playground.
Ja.
Das war wirklich aufregend. Und dann war klar, was ich tun muss. Und ich habe das dann mit der Redaktion abgesprochen und habe gesagt, boah. So. Jetzt könnten Sie, liebe Hörer, darüber nachdenken, wie kreativ ist denn das oder war der nur clever genug? Also ich möchte schon auch in den Raum werfen, diese Frage nach der Linie. Wo ist denn wirklich das Kreativsein so groß, dass es sich zum künstlerisch Akzeptablen, zum vielleicht Genialen hin ausformt?
Ja.
Wenn ein Beethoven Töne hört, obwohl er taub ist und in der Lage ist, es aufzuschreiben, oder ob der Lois Lammerhuber in Shanghai im Regen fotografiert, ist das wirklich aus derselben Wurzel schöpfend? Oder sind wir ein bisschen hofffertig in unserer Weltsicht?
Ach, ich würde dir das zugestehen, Lois. Ich bin da ganz, ja, ganz, ganz
großzügig. Ja.
Aber was mich interessiert...
Ludwig Lammerhuber.
Ja. Also ich finde das 9. mega kreativ, diese Geschichte. Das finde ich ein Wahnsinn.
Und ich finde es total schön, dass du uns da jetzt hast ein bisschen teilhaben lassen an so einem kreativen Prozess. Ja. Und das, für mich ist das so ein bisschen etwas... Das ist ja dieser Prozess an sich, etwas Intimes, wo man etwas von sich, und wenn es nur seine persönliche Sichtweise ist, preisgibt und dann mit der Öffentlichkeit ja auch teilt. Und dann kann es ja auch nicht nur Lob wie von uns beiden, sondern auch Kritik geben. Und was mich interessieren würde ist, wie gehst du damit um? Kannst du das dann abstrahieren oder ist das etwas, wo du sagst, naja, da ist schon mein Herzblut drin, da ist sehr viel Persönliches an Überlegung, an Empfindung drin und da bin ich jetzt mit einer Kritik ausgesetzt, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Macht das was mit dir?
Ich drehe es jetzt einmal um und versuche es ins Positive zu wenden. Man wird ja auch viel gelobt.
Ja.
Und die Leute, die das sagen, tolle Arbeit, schönes Bild, gefällt mir richtig gut, die auf die Schulter klopfen, das ist zwar erfreulich, aber zählt de facto wenig. Was hingegen sehr viel zählt, wenn jemand, den du sehr schätzt und den du für sehr qualifiziert hältst, also wenn einer der Spitzenfotografen der Welt darauf eingeht und das konkret anspricht, dann wächst das Glücksgefühl im Herzen schon stark.
Ja.
Also dieser Zuspruch, jetzt das umzudrehen in die Richtung deiner Frage, mit Kritik umzugehen, das gehört zum Geschäft. Also ich glaube, zuerst einmal beginnt es damit, dass jeder, der kreativ ist, der kreativ schaffend ist, wissen muss, wo er steht. Und zwar immer. Sonst bist du verloren. Wenn du irgendwann beginnst zu glauben, wie gut du bist, dann bist du auf verlorenem Terrain. Mein Selbstbewusstsein als Fotograf und als kreativ Schaffender war sicher am Beginn meiner Karriere am höchsten. Und seither ist es abnehmend und hat sich angereichert mit anderen Wahrnehmungen wie Demut, Dankbarkeit, mit gnadevollen Momenten, dass eben in einer bestimmten Situation, wo du zufällig um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort bist, dass sich dort Dinge so fügen, die du dann auch umsetzen kannst, die du verwerten kannst für deine Geschichte aufgrund deines Konzeptes im Kopf, da entfaltet sich schon eine große Abwendung von allem, was man an Selbst Bewusstsein zuerst einmal denkt. Natürlich habe ich gelernt zu performen. Ich kann auf eine Bühne gehen, ich kann eine Geschichte erzählen, ich kann die Leute abholen, ich kann ein Gespräch dieser Art mit euch führen. Aber genau genommen ist es immer verbunden mit einer Art Unsicherheit. Nenn es Lampenfieber.
Mhm.
Viele Künstler können das sicher nachempfinden. Du bist ausgesetzt einer Erwartungshaltung, zuerst einmal deiner eigenen, aber dann auch deines Publikums, das du in vielen Fällen ja nicht genau kennst. Und du weißt natürlich überhaupt nicht, ob dieses Bild außer dir selbst jemand anderen auch noch gefällt. Wenn es dann eintritt, dann ist es toll. Und eine Möglichkeit des Verifizierens sind die von euch so liebevoll erwähnten vielen Preise, die ich bekommen habe. Ja. Nachdem ich selber in Jurien sitze, weiß ich, wie viel Glück du brauchst, überhaupt jemals einen Preis zu gewinnen.
Ja.
Mhm.
Weil eine Jury, die besteht ja nicht nur aus einer Person, sondern aus 10 Personen und da wird immer gedealt und gewählt. Ich bin auch mir dessen bewusst, dass ich vermutlich bei allen der Preise, die ich bekommen habe, nie der Beste war, aber ein sehr guter. Und wenn dann die Repetition, wenn du 200 oder 250 Preise kriegst, eine Mitarbeiterin von mir hat einmal gesagt, du, wir veröffentlichen die Preise nicht, wir machen jetzt eine Excel-Tabelle, weil das ist peinlich, wenn wir dauernd jede Woche schreiben, schon wieder einen Preis. Und dann ist es so manifest, dass du schon ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass das, was du machst, gut ist.
Das heißt, du brauchst schon die Bestätigung von außen irgendwie,
ja,
als man
unbedingt
braucht sie.
Und wenn du dann eingeladen bist nach Miami zur Verleihung des, der Cubes vom New York Art Directors Club, immerhin der älteste Kreativpreis der Welt, geht heuer ins 101. Jahr. 101. Jahr heißt das, oder? 101. Jahr. Und in der Buchkategorie, du bist zwar nominiert, aber du weißt nicht, ob du gewonnen hast. Vermutlich schon, weil sonst geben sie kein Flugticket, um nach Miami zu fliegen. Und dann gewinnst du den ersten, den zweiten und den dritten Preis. Also die ganze Kategorie, den goldenen, den silbernen und den bronzenen Cube. Ja.
Nee.
Dann brauchst du schon ein paar Gläser nachher.
Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich meine, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist natürlich dein Lebenslauf, das liest sich als reine Erfolgsstory. Ja? Aber gibt es auch ein Werk von dir, wo du sagst, da hat sich für dich alles richtig angefühlt? Ja? Deine Gedanken dahinter, die Umsetzung, das hat alles gepasst. Und ist aber in der Öffentlichkeit gar nicht angekommen oder deiner Meinung nach nicht genügend geschätzt worden. Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, womit Kreative zu leben lernen müssen, dieses missverstanden zu werden.
Kann ich nicht wirklich ernsthaft beantworten, weil ich ja veröffentliche oder veröffentlicht werde.
Mhm.
Sprich, es passiert in Zeitschriften oder in Büchern und ich kenne die Leute, die das rezipieren nicht. Es sind da drinnen 5 Bilder, 20 Bilder, 200 Bilder in einem Buch. Ob da jedes Bild den Adressaten erreicht, ich weiß es nicht.
Mhm.
Ich kann aber auch da ein Beispiel geben von meinem Lieblingsbild.
Ja.
Wobei, per Konzept machst du ja nie Lieblingsbilder, sondern du machst die notwendigen Bilder. Du wirst auch darauf getrimmt, jene Bilder zu fotografieren, die gebraucht werden, um diesen Narrativ darzustellen. Und nicht, weil dir links oder rechts etwas gerade gut gefällt. Und das ist auch ein Teil des Schalters, den wir einlegen. Auch du musst deine Kreativität und die Energie, die du brauchst, auch schützen. Wir haben nur eine bestimmte Lebensenergie pro Tag und die musst du versuchen, dorthin zu konzentrieren, wo du sie brauchst. Ich habe eine Geschichte gemacht oder ein sehr großes Buch gemacht für einen New Yorker Antiquitätenhändler, Carl Kemp, der sich in den Kopf gesetzt hat, den Amerikanern Biedermeier beizubringen. Die Amerikaner glauben, alles was Biedermeier ist, ist Art Deco.
Mhm.
Biedermeier ist auch so ein sperriger Begriff etc. pp. Jedenfalls, er hat deutschstämmig damit gehandelt und die Möbel aus dem Biedermeier sind großartig und hat dann eine Interior Designerin, Linda Chase, und mich beauftragt, das zu tun. Und irgendwann waren wir in Berlin. Und da gibt es einen Karl Friedrich Schinkel, einen Architekt, der die ganze Moderne vorweggenommen hat, der Ahnherr für die Mies van der Rohe ist dieser Welt und für die Le Corbusiers dieser Welt ist. Und irgendwann waren wir in jenem Schloss, in jener Küche, wo er das erste Mal einen Stuhl so abstrahiert hat, dass es die ganze Moderne vorweggenommen hat. Das ist der berühmte Küchenstuhl von Schinkel. Das heißt, die Stühle bis zu dieser Zeit, die waren elaboriert. Die waren also gestaltet in jeder Hinsicht, kreative Hervorbringung der besonderen Art. Und da stand ein weißer Sessel mit einer Sitzfläche, vier Beinen, eine Verbindung zwischen den Beinen, zwei Streben, also die Verlängerung der Brückenbeine, um dann eine Rückenlehne, eine sehr minimalistische Rückenlehne zu tragen, weiß gestrichen. Und wir waren schon knapp in der Zeit, alle, die mit mir unterwegs waren, ja, es wird Zeit zum Abendessen und Licht setzen etc. Ich stelle einen Hintergrundpapier auf und setze dann das Licht und dann gehe ich herum, um mir den Stuhl von allen Seiten anzuschauen und auf einmal sehe ich, dass das Licht, das nicht mehr im Bild ist, aber von vorne, also jetzt gegen mich, auf den Stuhl drauf scheint, einen Schatten wirft, der aus dem Stuhl nicht nur eine Aufsicht, sondern auch eine Draufsicht macht.
Okay.
Also auf einmal sehe ich den Stuhl gleichzeitig von zwei Seiten.
Mhm.
Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, dass ich kreativ bin. Das war ein Moment, also es ging um diesen Erkenntnisprozess. Also jede Kreativität hat ja mit Denken zu tun. Ich glaube, liebe Hörer, es tut mir leid, das sagen zu müssen, und es mag mich jetzt hoffärtig erscheinen lassen, aber ich denke, man muss klug sein, um kreativ zu sein. Ich fürchte, man muss klug sein, denn ich glaube, dass jede Kreativität ein intellektueller Erkenntnisprozess ist.
Und was würdest du unseren HörerInnen und vielleicht auch angehenden KünstlerInnen, FotografInnen mitgeben in Bezug auf Kreativität? Was kann ich tun, um besser zu werden, um kreativer zu werden? Oder ist es beschränkt auf das, was mir Gott gegeben ist?
Ich glaube, letzteres sicher und zweitens riskiert euren Arsch.
Schöner kann man es nicht am Punkt bringen. Ich sage danke,
Louis
Lamerhuber, für deine Ausführungen zum Thema Kreativität. Wir könnten dir noch Stunden zuhören, aber ja, irgendwann müssen noch wir.
Genau, das machen wir beim Bier.
Genau.
Und beim Wein.
Vielen Dank, dass du da warst, Lois. Das war wirklich wahnsinnig spannend mit dir. Ich glaube, viele von unseren HörerInnen können da wirklich ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal kreativ sein.
Da bin ich aber leider nicht dabei.
Nein, leider nicht.
Insofern bedanke ich mich auch bei euch. Es war eine spannende halbe Stunde, eine kreative halbe Stunde. Und ich bin gespannt auf die anderen Beiträge, die ich mir alle gerne anhören würde. Dankeschön.
Vielen Dank.